Die Wandelwerke haben eine Mission: den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker-Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gegoogelt werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren.
Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, hier noch eine Information für euch. Der Deutsche Arbeitsschutzkongress startet in die zweite Runde. Nachdem wir im letzten Jahr eine ausgebuchte Veranstaltung mit über 130 Teilnehmern erleben durften, mit vielen tollen Fachkräften für Arbeitssicherheit, Führungskräften und auch Geschäftsführern, haben wir uns in diesem Jahr entschlossen, den Deutschen Arbeitsschutzkongress noch einmal zu vergrößern. Euch erwarten spannende Vorträge, tolle Workshops, sowohl von Seiten der Versicherer, DGUV und auch Berufsgenossenschaften, aber auch aus der betrieblichen Praxis heraus. Wir haben tolle Redner von Dr. Stefan Hussi angefangen über Professor Dr. Anke Kahl als Leitung des ASCAS, auch Thomas Willrich wird mit dabei sein und viele weiteren aus der betrieblichen Praxis, die Bezug nimmt auf die Gestaltung des Arbeitsschutzes in 2024. Die ersten Tickets sind vergriffen. Dein Ticket kannst du dir jetzt unter arbeitsschutzkongress.de zum aktuellen Vorzugspreis noch sichern. Und dann kannst du dabei sein, wenn wir am 17.06. in Wuppertal den Deutschen Arbeitsschutzkongress in einer zweiten Runde erleben dürfen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute einen ganz tollen Gast im Interview. Herzlich willkommen, Daniel Schisterer. Hi.
Hallo. Hi.
Daniel, wie lange kennen wir uns jetzt? Wann haben wir uns kennengelernt? Vor 3-4 Jahren oder 3?
Ja, ja, an dem Tag letztendlich, wo ihr euren Preis verliehen bekommen habt auf der A&A-Messe. Habe ich euch sozusagen das erste Mal gesehen und ja, und da kamen wir ja schon ins Gespräch. Also ich nicht mit dir, aber mit einem Teil deines Unternehmens, deinem Partner.
Ja, sehr cool. Du bist mittlerweile auch selbst Inhaber eines Ingenieurbüros, Pfisterer Safety Culture. Und wir wollen heute, und du hast eine ganz spezielle Branche, also du machst jetzt nicht grundsätzlich alles, sondern du hast eben auch einen ganz tollen Schwerpunkt auf die Film- und Fernsehbranche. Und da wollen wir heute auch mal den ein oder anderen kleinen Blick hineinwenden oder hineinmachen. Und was bei dir, finde ich, auch nochmal ein bisschen besonders ist, du hast eine ganz spannende Reise auch zu deinem Ingenieurbüro hingelegt und auch zum Arbeitsschutz. Wie bist denn du zum Arbeitsschutz gekommen?
Prinzipiell habe ich eine neue Herausforderung gesucht. Also ich war Bundesbeamter bei der Bundeswehr und habe einfach aufgrund privater Interessen einen festeren Standort gesucht. Das heißt, ich wollte einfach mehr zu Hause sein und habe mich dann von der Bundeswehr wegbewegt und kam dann zum Arbeitsschutz. Weil zu dem Zeitpunkt, wo ich letztendlich mir eine neue Herausforderung gesucht habe, hat zufällig ein sehr guter Bekannter von mir sein Arbeitsschutzunternehmen verkauft, das er seit 1990 schon hatte. Ja, und dann habe ich die Herausforderung einfach angenommen, bin ein halbes Jahr als Praktikant letztendlich mitgelaufen, habe mir das mal angeschaut, ob ich mir das vorstellen könnte, und dann habe ich mich zum Kauf entschlossen.
Ja, also, und das ist, finde ich, ja auch gar nicht so aus dieser intrinsischen Motivation, ne? Ich finde Arbeitsschutz toll und ich möchte Arbeitsschutz machen, um Menschen auch zu erhalten und gesund zu erhalten, sondern ich habe eine neue Herausforderung gesucht. Das finde ich auch eine ganz spannende Motivation. Hast du es bereut?
Bis jetzt noch nicht. Nein.
Also Arbeitsschutz grundsätzlich ist schon eigentlich eine tolle Sache, ne? Auch wenn man da über diese Motivation hinkommt. Ne?
Ja, also auch meine Tätigkeit vorher bei der Bundeswehr war letztendlich, ich habe Menschen geschult und ich habe für Sicherheit gesorgt. Also ich war für die Sicherheit bei einzelnen Leuten in Kriseneinsätzen verantwortlich. Deswegen der Inhalt Schutz des Menschen und Erhalt des Menschenlebens ist, glaube ich, das Gleiche. Die Themen sind ein bisschen was anderes. Also jetzt gucke ich halt am Feuerlöscher und nach dem Erste-Hilfe-Kasten, was ich vorher halt nicht getan habe.
Ja, die Gefährdungen sind, glaube ich, auch ein bisschen anders.
Ja,
zu genau. Den heutigen Gefährdungen in der Film- und Fernsehbranche als zu früher.
Ja. Wobei ich betreue natürlich ein Unternehmen, die halt Sachen im Irak aufbauen oder in Afghanistan tätig sind wieder. Das sind dann sehr viele Parallelen letztendlich.
Und da bist du dann natürlich auch voll im Thema, ne? Also da hast du natürlich eine Expertise, die dir hier, ich sag mal so, eine ganz klassische SIFA gar nicht mitgeben kann. Das ist, ja. Das ist auf jeden Fall mit dann natürlich ein ganz besonderes Merkmal.
Ja.
Vielleicht kannst du uns mal so einen kleinen Einblick geben in dein Ingenieurbüro und vielleicht auch den Schwerpunkt der Fernseh- und Filmbranche oder Film- und Fernsehbranche. Was gibt es dort für Schwerpunkte? Wo liegen vielleicht auch so die Herausforderungen, die Gefährdungen? Nimm uns doch mal mit.
Naja, prinzipiell gibt es keine großen Unterschiede zu jedem anderen Unternehmen, weil natürlich alle Vorschriften, die ein normales Unternehmen hat, natürlich auch für die Filmbranche gelten. Klar, mit ihren paar Informationen, die, sag ich mal, ein bisschen tiefer greifen, vielleicht sind und spezieller sind für die Filmbranche, aber letztendlich gelten dieselben Regeln wie für jedes andere Unternehmen auch. Und da gibt es natürlich aber doch einen großen Unterschied, weil gerade in Filmproduktionen, also wenn wir von einer Produktion eines Filmes sprechen oder einer Serie, wird halt oft für diese Serien eine GmbH gegründet. Oder es ist irgendwas ausgelagert. Das heißt, wir haben ein Unternehmen, das prinzipiell 60, 80 Tage besteht und danach wieder aufgelöst wird. Das heißt,
Echt?
die ganzen Schritte, die du letztendlich machen musst, also 7 Schritte zur Ermittlung der Gefährdungsbeurteilung, also Festlegen der Gefährdungen, Maßnahmen machen, Schutzmaßnahmen definieren, Wirksamkeit überprüfen, das hast du dann oft halt in einem sehr kompakten Zeitrahmen, den du es umsetzen musst und danach ist auch wieder abgeschlossen. Was es für mich sehr interessant macht, weil die Gefährdungsbeurteilung halt kein langlebiges Dokument ist mit, dann gucken wir mal, wie wir die Maßnahmen umsetzen und in 3 Jahren merken wir mal Auswirkungen, sondern meistens schreibt man am Abend vorher etwas, was am nächsten Tag umgesetzt werden muss. Und das macht es natürlich sehr befriedigend als Arbeitsschützer.
Ja, das stimmt. Die Schnelllebigkeit und vor allen Dingen auch die Wirksamkeit, also im Sinne von, wie werden wir auch wirksam und können uns auch als Sieger zum Ausdruck bringen, ist natürlich deutlich schneller da, als wenn wir so den klassischen Konzernbetrieb sehen, wo die Gefährdungsbeurteilung erstmal in 3 Runden mit allen Beteiligten diskutiert wird. Das ist wahr.
Genau. Hat aber natürlich auch Nachteile, weil wenn man sich so vorbereitet auf den Drehtag, das passiert dann meistens nach 20 Uhr. Das heißt also, wir fangen eigentlich an zu arbeiten nach 20 Uhr. Dann letztendlich lesen wir die Pläne für den nächsten Tag und entwerfen halt die Lösung für den nächsten Tag.
Ja, okay. Und wie ist das mit, jetzt hast du ja schon gesagt, das Unternehmen besteht auch nicht so lange, ne? Und das sind ja wirklich nur ganz kurze, temporäre Arbeitsplätze oder auch Arbeitsstätten, die da stattfinden. Wie ist denn aus deiner, also wie wird zum einen damit umgegangen, ne? Dass, ja, mal es gibt ja nicht den einen Ort und den einen Arbeitsplatz, sondern es sind ja ständig sich verändernde Arbeitsbedingungen oder dann eben auch am Set. Wie wird das, wie gehst du damit um oder wie wird es eben auch umgesetzt im Rahmen dann der Gefährdungsbeurteilung?
Nehmen wir mal so beide Seiten. Also einmal sagen wir die behördliche Seite, also jetzt die BGE-TEM, die VBG oder auch die Unfallkasse der Länder, kommt ein bisschen darauf an, wer zuständig ist. Die kennen natürlich dieses Problem, genau das, was du gerade beschrieben hast, dass man eine sehr schnelllebige und ungewisse Arbeitsumgebung hat, oft mehr oder weniger, und vor allem wechselnde Arbeitsumgebung. Das heißt, die Vorschriften sagen da einfach, dass man eine bestimmte Art von Gefährdungsbeurteilung schreiben muss. Und die ist in der Filmbranche vierteilig. Also wir kennen das ja auch, wir schreiben im normalen Unternehmen ja auch eine allgemeine Gefährdungsbeurteilung und dann gucken wir uns nochmal die Arbeitsplätze an oder. Und in der Filmbranche hat man einfach 4 verschiedene Gefährdungsbeurteilungen. Das heißt, auch da hast du die allgemeine, ganz normale, wo die Notfallmaßnahmen drinstehen, Erste Hilfe, wie würde die Unterweisung der Mitarbeiter erfolgen, wie geht man mit Arbeitsmitteln um. Also so ganz Sachen, die halt immer zutreffen. Was ein typischer Film, Umgang mit Hubarbeitsbühnen zum Beispiel. Das ist ja völlig egal, wann ich mit der Hubarbeitsbühne arbeite und es ist auch egal, wo ich mit der arbeite. Es gibt ein paar Grundregeln, die ich zu beachten habe, wenn ich eine Hubarbeitsbühne nutze. Dann die zweite Stufe ist die Gefährdungsbeurteilung Drehbuch. Das heißt, wir kriegen vorab immer die Drehbücher geschickt und müssen die dann lesen, weil man natürlich sehr vieles aus dem Drehbuch schon rauslesen kann. Also wenn man eine spektakuläre Szene machen will und will eine Explosion machen, dann weiß man schon, okay, dann brauche ich vielleicht einen Special Effect Koordinator. Oder ich will jemanden, dass jemand die Treppe runterstürzt. Oh, Instant Koordinator. Das kann man aus dem Drehbuch rauslesen, weil es natürlich auch Arbeit erfordert. Das heißt, ich muss jemanden finden, der fachlich qualifiziert ist, der ein Stunt Koordinator ist, ein anerkannter Stunt Koordinator ist, den muss ich buchen. Also das muss schon also durchgeführt werden, sage ich mal, bevor der Film angefangen wird zu drehen, weil sonst wird es zeitkritisch. Und das
Das
finden
ist mit
lauter.
deiner Aufgabe auch oder mit Aufgabe auch des Arbeitsschutzes, dann solche Beauftragten oder Koordinatoren noch mit ergänzend hinzuzubuchen.
Nein, das macht die Produktion selber letztendlich und es funktioniert auch sehr gut. Wir lesen es halt durch und machen unsere Anmerkungen. Und ich würde sagen, in 90% der Fällen kriegen wir dann als Feedback, ja, haben wir auch schon erkannt, danke für den Hinweis, haben wir uns schon gekümmert, machen wir. Oft sind es halt die Kleinigkeiten, die vergessen werden, also eine Straßensperre. Also während der letzten Verfolgungsjagd in München über den Mittleren Ring, dann gibt es natürlich von der Stadt, muss man Genehmigungen beantragen. In München wird das meistens abgelehnt. In dem Fall wurde es genehmigt, aber halt nur nachts um 3 am Samstag. Aber da gehören natürlich dann Straßensperren dazu, jetzt ob Voll- oder Intervall. Da muss man natürlich jemand holen, der das darf. Darf nicht jeder einfach eine Straße sperren.
Kann sich
Und
einfach einen
natürlich.
Poiler aufstellen, ne? Und sagen,
Ja. Ja, das
Pier.
ist leider vorbei, sowas. Das ging früher vielleicht mal, aber heute ist es sehr strikt geregelt, wie man Straße sperrt, letztendlich.
Okay. War
Ja.
das die dritte oder die vierte Stufe?
Das war die zweite erst,
Ah, die
Remo.
zweite, ja.
Die dritte ist dann das Motiv. Das heißt, man guckt sich den Arbeitsort letztendlich an. Wo wird denn am Schluss gedreht? Da gibt es dann verschiedene Sachen, die passieren können. Also wir waren im letzten Jahr in einer alten Bundesgrenzschutzkaserne und haben dort gedreht. Und die Stadt hat das Gebäude letztendlich dem überlassen zum Dreh. Und bei einer Überlassung eines Gebäudes sichern sich natürlich die Vermieter oder die Inhaber letztlich ab und übergeben die komplette Verantwortung an die Filmproduktion. Das wird oft unterschätzt, weil in dem Fall, jetzt gerade in dem konkreten Beispiel, hat die Stadt das komplette Gebäude zugemauert, weil natürlich nicht wollten, dass irgendwelche Obdachlose reingehen, weil es einfach nicht mehr genutzt wird. Das
Ja.
heißt, wenn jetzt eine Filmproduktion da reingeht, muss ich komplett wieder Fluchtwege herstellen. Ich muss Fluchtwege, den ersten Fluchtweg machen, ich muss den zweiten Fluchtweg machen, ich muss Beleuchtung einbringen, ich muss vielleicht Mauern einreißen, dass ich nicht im Ernstfall plötzlich vor einer zugemauerten Tür stehe und dann nicht mehr rauskomme. Ich muss Feuerlöscher einbringen. All das muss man natürlich machen. Und oft wird dann auch ein Brandschutzgutachten gefordert, letztendlich, ob man es überhaupt dann durchführen kann. Und das macht man letztendlich fürs Motiv. Und da kann aber auch Wasser dazukommen, da kann Berge dazukommen. Also es gibt tausend Möglichkeiten, warum ein Motiv gefährlich sein kann. Und in der letzten Stufe, das ist dann sozusagen die tägliche Dispo, nennt sich das. Das heißt, am Abend vorher wird ein Plan geschrieben für den Folgetag. Das heißt, das Büro schreibt für alle Mitarbeitenden am Set einen Ablaufplan. Und in diesem Ablaufplan ist unter anderem ein kleiner Teil für den Arbeitsschutz reserviert, wo nochmal darüber gesprochen wird, was passiert am nächsten Tag. Und weil mit der Tagesdispo kann ich halt berücksichtigen, wenn zum Beispiel plötzlich Regen angekündigt ist, was vorher vielleicht nicht war, und die Schleuderaktion mit dem Auto durch Regen vielleicht gefährlicher wird, als ursprünglich mal geplant war. Und das tue ich dann mehr oder weniger in der Dispo niederschreiben, und die Leute informieren, kurz vor dem Dreh. Ja, und das sind die vier Stufen, die durchgeführt werden müssen.
Woher hast du das Wissen dazu? Also, ich sag mal, Stunts sind ja jetzt, du hast jetzt ein paar Sachen schon gesagt, ne? Feuer, Wasser, Straßensperrung, Verfolgungsjagd. So, das sind ja jetzt nicht die klassischen Gefährdungsfaktoren, die ich auf dem BG-Seminar lerne, ne? Was da passieren kann, inwieweit das dann auch gefährlich werden kann. Woher hast du das? Ist es so Best Practice über die Zeit einfach erarbeitet oder woher kommt das?
Also ich würde erstmal den Berufsgenossenschaften danken, weil sie machen es wirklich sehr gut. Die machen Fortbildungsseminare für die Filmbranche, explizit für die Filmbranche. Und da
Okay.
wird jetzt gerade bei sowas, also jetzt für Stunt-Koordinatoren angesprochen oder SWX-Koordinatoren, da wird explizit darauf hingewiesen. Also dass man da externes Fachpersonal finden muss, dann woran ich festlegen kann, dass die Leute geeignet sind letztendlich. Das lernt man wirklich auf dem BG-Seminar. Und es gibt auch sehr gute DGV-Infos letztendlich zu der Thematik, wo man sich letztendlich auch einlesen kann. Und dann ist klar, also irgendwann mit der Erfahrung wird halt vieles leichter. Am Anfang kann ich ja oft der Filmproduktion sagen, ja, das dürft ihr alles nicht machen, habe aber sehr wenig Lösungen parat. Und das hören die natürlich immer ungern, logischerweise. Mit der Zeit wächst einfach das Repertoire an Lösungen. Also typisches Beispiel, man möchte ein Bild von einem See machen, wo jemand im Ruderboot sitzt und einen Heiratsantrag jemand macht. Dann kann ich natürlich das Ruderboot letztendlich fokussieren. Und irgendwo 2 Meter nebendran ist ein Rettungsschwimmer mit einem anderen Ruderboot. Das heißt, wenn jetzt einer ins Wasser fallen würde, der Rettungsschwimmer springt rein und rettet die. Jetzt will die Filmbranche aber meistens, es soll ja schön und spektakulär aussehen. Das heißt, es gibt eine Totale von dem See. Das heißt, man will den See von ganz links nach ganz rechts sehen. Jetzt, wo packe ich meinen Rettungsschwimmer hin? Weil der Rettungsschwimmer muss halt in einer angemessenen Zeit da sein. Er darf aber auch nicht im Bild sein. Ja, und dann kommen so Sachen wie, dann hat man einfach einen Taucher, einen Rettungstaucher unter dem Boot. Oder, was jetzt in dem Fall eine Lösung wäre, um es sozusagen den Rettungsschwimmer aus dem Bild zu kriegen.
Ja, ich habe jetzt gerade in meinem Kopf so gedacht, ob man den dann an den Kran hängt, also so. Aber man packt den einfach unters Wasser.
Genau, man lässt ihn einfach tauchen dadurch.
Ah,
Also,
spannend, ja.
und
Ja.
so wächst halt dann dieses Lösungsrepertoire, dass man halt bessere Lösungen hat. Und das wollen die natürlich auch wissen, letztendlich.
Ja, ist das eine kleine Branche? Also ist das so, dass wenn man, ich sag mal, ein, zwei Dinge mal gemacht hat, dass sich das auch einfach sehr, sehr gut rumspricht und man da relativ schnell dann auch als, also mit Empfehlungen auch neue Projekte machen kann?
Also es ist eine Branche, die rein auf Empfehlungen basiert. Es gibt einzelne Channels letztendlich, ob das jetzt WhatsApp, Telegram oder sonstiges
Echt?
ist. Ja, und ich würde sagen, wenn man mal in einer Firma drin ist oder wenn man mal einen Dreh gemacht hat, dann bleibt man auch dabei. Also es gibt so ein paar Fachkräfte bei Arbeitssicherheit deutschlandweit, die eigentlich bekannt sind dafür, die auch alle gut sind. Also ich will jetzt keinen herausnehmen. Und die sind dann entweder regional tätig oder haben Spezialisierungen für bestimmte Tätigkeiten. Und normalerweise bleibt eine Produktionsleitung und eine Herstellungsleitung bleibt eigentlich bei. Also außer es geht mal wirklich was schief und das
Ja.
ist zurückzuführen, aber ich würde sagen, man hat so seine feste Stammkundschaft.
Ja, okay.
Was es
Was
auch
war,
angenehm macht.
ja, total. Was war so deine spannendste Beurteilung oder spannendste Maßnahme am Set, die ihr mal getroffen habt? So, was dir in Erinnerung geblieben ist, oder ist alles?
Also gibt es ganz viele, logischerweise. Also wir machen ja nicht nur Gefährdungsbeurteilung für Filmproduktionen. Wir haben vorhin über Stunt gesprochen. Das heißt, Filmproduktionen buchen ja auch Stuntfirmen hinzu, manchmal oder relativ oft. Und wir schreiben auch Gefährdungsbeurteilung für die Stuntfirmen letztendlich. Weil logischerweise wissen wir alle, ich meine, zwei Firmen kommen zusammen an einem Arbeitsplatz letztendlich oder zwei Gewerke. Das heißt, ich muss oben drüber einen Koordinator setzen und beide müssen ihre Gefährdungsbeurteilung ranbringen. Und da muss jemand die zwei Gefährdungsbeurteilungen vergleichen und muss gucken, entstehen zusätzliche Gefahren durch die Tätigkeit des jeweiligen anderen. Und da schreiben wir manchmal halt die linke Gefährdungsbeurteilung, also bei der Stuntfirma, und manchmal schreiben wir sogar beide und legen die dann letztendlich selber schon übereinander und gucken, wo ist die Gefahr. Weil der Stuntman sagt halt, ich springe halt über diese Schanze und dann fliegt vielleicht ein Reifen weg. Und da muss ich natürlich sagen, okay, mein Kamerateam muss damit rechnen, dass da vielleicht ein Reifen wegfällt. Und ich sollte vielleicht ein paar Meter weiter wegstehen. Oder.
Ja. Wie ist das denn, jetzt bezogen auch auf das, was tatsächlich dann stattfindet? Habt ihr, ich weiß nicht, ob du das weißt, ne? Hatten wir jetzt im Vorfeld nicht kurz drüber gesprochen, aber es fällt mir jetzt gerade so ein. Wo liegt ihr denn so im Schnitt auch bezogen auf die Unfallzahlen? Habt ihr viele Unfälle oder habt ihr eben auch gerade dadurch, dass ihr relativ nah vielleicht auch am Geschehen seid, eigentlich verhältnismäßig wenig Arbeitsunfälle?
Es kommt, glaube ich, die Produktion davon. Also überhaupt in der Filmbranche, ich würde sagen, das allgemeine Verständnis für Sicherheit ist relativ hoch. Liegt halt einfach daran, wie gesagt, das Projektarbeit. Das heißt, eine Kameraperson kann schon mal 5, 6 Projekte im Jahr machen. Was natürlich auch heißt, dass er 5 bis 6 Mal im Jahr die allgemeine Sicherheitsunterweisung sich antun muss, weil es ja jedes Mal ein neues Unternehmen ist. Ich muss es mir anhören. Ich muss es unterschreiben. Das heißt also, Personen, die in der Filmbranche sind, hören die normalen Sicherheitsunterweisungen viel öfters, als es jetzt der Mitarbeiter in der normalen Firma hören würde. Das heißt, also das allgemeine Wissen ist schon sehr hoch. Was natürlich zur Problematik wird in der Filmbranche, ist halt einfach, dass man oft Zeitdruck hat und natürlich spektakuläre Bilder machen will. Und das steht natürlich immer im Gegensatz zu dem, was ich jetzt als Arbeitsschützer gerne hätte, sich nochmal kurz 2 Sekunden Gedanken machen über irgendwas, bevor man es letztendlich ausführt. Und es führt dann schon ab und an mal zu Unfällen, würde ich sagen. Man sieht es, bei Reality-Shows passieren Unfälle mehr als bei geplanten Drehs letztendlich. Das ist halt einfach,
Was ist ein Beispiel für eine Reality-Show? Ist das so?
also wenn sozusagen, wenn du den Fernseher einschaltest, würde ich mehr oder weniger live dabei sein oder fast live dabei sein.
Okay, also in der
Letztendlich.
Live-Produktion dann, ich sag mal, das, was man jetzt im Fernsehen nicht sieht, weil ja keiner verunfallt, vermutlich derjenigen, der dort abgebildet ist oder zu sehen ist, sondern dann
Ja.
im Hinten. Ah,
Ja.
okay, ja. Ich hab, okay.
Weil da ist halt immer Leben. Also die drehen 24 Stunden, da ist immer was los. Da gibt es halt keine Pause, wo man kurz drüber nachdenken kann. Und dann wechselt es halt
24 Stunden
ab.
drehen die?
Ja, in manchen Produktionen,
Okay. Ach, okay. Ich bin ein bisschen raus aus der Fernsehwelt.
ja.
Wenn denn dann mal was passiert, was sind das dann für Unfälle? Sind das schon dann schwere Unfälle? Weil ihr habt ja auch große Gefährdungen, ne? Was Explosionen, Flug, Autos angeht. Oder sind das dann auch ganz klassisch, so wie auch in einer betrieblichen, operativen Produktionspraxis, Stolpern, Rutschen, Stürzen, kleine Schnittverletzungen? Wie ist das in deiner Wahrnehmung?
Ja, also Stolpern, Stürzen, Rutschen ist so, ich glaube, die häufigste Unfallursache. Liegt halt einfach daran, ich meine, in der Filmbranche, überall sind Kameras, überall ist Licht, Nebel oder sonstiges. Das heißt, also überall liegen Kabel, genau. Und man kann nicht immer überall Kabelbrücken installieren. Man versucht es natürlich, aber auch da, wie gesagt, das ist ein sehr schnelllebiges Motiv dann. Da werden Kameras von A nach B geschoben oder sonstiges und schon stolpert jemand übers Kabel. Ich habe im letzten Unfall gehabt, wo jemand von einer Kabelbrücke runtergestürzt ist, weil zwei Kabelbrücken übereinander gestapelt wurden. Eine Knöchelverletzung. Also es gibt immer irgendwas. Wir hatten eine Verunfallung mit einem Pferd, wo jemand vom Pferd gefallen ist beim Dreh.
Oh
Ich habe
ja,
einen
stimmt.
Unfall mit einem Paraglider. Also alles, was man so im Fernseher sieht, kann ja auch passieren, logischerweise. Wenn jemand am Pferd reitet, dann muss er halt reiten können. Und wenn er nicht reiten kann oder nur mittelmäßig reiten kann, dann kann da noch mal was passieren. Da muss man es halt einschränken.
Ja, das stimmt. War auch nicht so der klassische Arbeitsunfall, den man jetzt in der Metallverarbeitung hat, aber ja, man kann, ja, wo Pferde sind, ne, oder auch generell mit Tieren gearbeitet wird, egal ob das Pferd, Hund oder auch andere Tiere sind, ne, kann natürlich auch solche Sachen passieren. Ja, habe ich jetzt auch gar nicht dran gedacht. Wie ist das denn, was ist denn so aus deiner Sicht, und du kennst ja die Branche jetzt schon einige Jahre auch ganz gut, was ist denn so aus deiner Sicht etwas, was auch noch Potenzial hat, um vielleicht da in der Filmbranche im Arbeitsschutz noch besser zu werden? Also wenn du dir irgendwie eine Sache verändern könntest, was wäre das, was du als erstes vielleicht auch flächendeckend über die Filmbranche mit einführen würdest?
Also ich habe das natürlich schon erkannt und wir machen das schon. Also es ist kein Zukunftsplan. Wir unterrichten an Filmhochschulen und versuchen den zukünftigen Filmschaffenden sozusagen, völlig egal, ob Kameraperson, ob Drehbuchautor, ob Regisseur, Regisseurin, versuchen denen letztendlich schon ein Verständnis für Arbeitssicherheit zu geben. Ich meine, da stehen wir immer im krassen Kontrast zu einem Hochschullehrer, der halt für Kreativität steht, der sagt natürlich, wenn jemand schon weiß, dass er das nicht schreiben darf, weil es gefährlich ist, dann lässt das vielleicht und somit lässt die Kreativität nach. Aber ich sage halt, wenn jemand schon weiß, dass beim Schreiben die Ausführung vielleicht 500.000 Euro kostet, weil einfach die Sicherheitsmaßnahmen so schwierig sind, wird das vielleicht gleich anders schreiben. Aber da treffen halt zwei unterschiedliche Welten aufeinander, und dann muss letztendlich der Schüler entscheiden oder der Student entscheiden, was er macht, oder die Studentin. Ja, aber das ist ja mein Ziel. Also ich will einfach den Samen für Verständnis für Arbeitssicherheit viel früher setzen, weil dann einfach bestimmte Sachen das gar nicht in Betracht gezogen werden, letztendlich an der Filmproduktion.
Ja,
Und
verstehe.
die Problematik der Sicherheitsbeauftragten, ich meine, das gilt für jedes Unternehmen ja auch, und es müssen 20, ab 20 Mitarbeiter muss ein Sicherheitsbeauftragter vor Ort sein, hat natürlich auch nicht jede Filmproduktion. Und das ist natürlich dann, also es gibt jemanden, der für Sicherheit zuständig ist, den gibt es immer, der ist auch eingeteilt. Aber der hat vielleicht nicht das nötige Fortbildungsmodul bei der BGE-TEM oder bei der VBG oder kennt sich mit Film aus oder. Und dann ist er natürlich auch wieder nur halb richtig am Platz.
Ja, mit jeder neuen Gründung müssen dann ja auch neue Sicherheitsbeauftragte wieder bestellt werden, ne? Weil die Firma gab es ja vorher dann noch gar nicht. Ne? Das ist ja, ich stelle mir das so vor,
Genau.
dass ja mit jeder Neugründung einfach ein unfassbarer Verwaltungsaufwand auch erstmal einhergeht. Und zwar erstmal nur über den Bereich, über den wir jetzt blicken können. Und das ist erstmal der Arbeitsschutz, aber das geht ja für alles andere auch.
Ja.
Das ist ja total
Also
krass.
deswegen haben auch alle Anbieter, die es auf dem Markt gibt, so wie gesagt, die Erfahrenen, es gibt Handbücher letztendlich. Und dieses Handbuch beinhaltet zum Beispiel die Bestellung des Sicherheitsbeauftragten. Dann kriege ich das als Produktionsleiter, kriege ich dieses Handbuch und arbeite es jetzt einmal durch. Dann weiß ich, ich muss wieder meinen Sicherheitsbeauftragten bestellen, ich muss eine Fachkraft für eine Elektrofachkraft bestellen, ich muss, wenn ich eine Überarbeitsbühne habe, jemand bestellen, ich muss die und die Führerscheine kontrollieren. Ja, das ist alles zu tun, genau. Aber wie
Ja.
gesagt, die Filmbranche weiß das. Und es funktioniert sehr gut.
Hat sich
Also
auch
wirklich.
bewährt, offensichtlich,
Ja,
über die Jahre,
genau.
sonst würde man das ja nicht tun, ne? Wenn der Verwaltungsaufwand größer wäre als der Nutzen des Gründens einer eigenen Firma für die jeweilige Produktion, würde man das ja nicht tun. Ja.
Genau.
Jetzt hast du eben schon gesagt, wann wir uns das erste Mal gesehen haben, in Anführungszeichen, oder kennengelernt haben. Wir haben ja dann auch gemeinsam eine zusammengearbeitet und eine Zeit lang miteinander verbracht und auch heute
Ja.
noch, ne? Was ist denn so das, was du aus unserer Zusammenarbeit mitgenommen hast? Und was waren da deine Learnings?
Also wie gesagt, ich habe ja gewechselt und es war ein relativ schneller Wechsel. Also damals war für mich wichtig, sehr viel Wissen über den Arbeitsschutz überhaupt aufzunehmen, einfach im Übernahmeprozess, um keine Kunden zu verlieren. Deswegen habe ich damals sozusagen jeden Strohhalm genommen, den ich finden konnte. Und manchmal war es ein guter, manchmal war es schlechter. Euer Strohhalm war sehr gut.
Ich wollte jetzt nicht sagen, es war jetzt nicht der
Ja.
letzte Strohhalm.
Nee, es waren auch ganz viele. Im Arbeitsschutz, ich kann mich ja fortbilden. Also es gibt ja unendliche Fortbildungsmöglichkeiten im Arbeitsschutz. Das ist ja das Angenehme und Schöne. Und ich muss sagen, euer Programm war im Ganzen sehr hilfreich. Also wie gesagt, da ich ja mit null Vorwissen letztendlich, also zum Zeitpunkt, wo wir letztendlich zusammenkamen, da war ich ja 2 Monate im Geschäft sozusagen, also war wirklich noch ganz
So
frisch.
grün, ne? Also so
Ja,
grün unter der Nase,
sozusagen,
würde ich
genau,
sagen,
ja.
Mann.
Und deswegen war jedes einzelne Modul hilfreich, was ich durchgemacht habe, auch die Austausche vor allem mit den anderen in euren Live-Calls, das ist natürlich schön, weil dann habe ich natürlich ganz viele Geschichten gehört und bei den Geschichten merkt man sich ja Sachen am besten von anderen, die Probleme hatten, irgendwas durchzusetzen und so konnte ich, muss ich sagen, sehr schnell sehr viel Wissen aufbauen, sodass ich jetzt im Nachhinein betrachtet von unseren 300 Kunden, die wir betreuen, nicht einen verloren haben, seit ich das mache.
Ja, Respekt. Und ein paar dazu geworden, aber auch noch, ne?
Ja, natürlich, ja.
Ja, sehr cool. Ja, sehr schön. Bist du auch auf dem Deutschen Arbeitsschutzkongress in diesem Jahr mit dabei? Hast du ja schon fest eingetragen?
Ja,
Ja,
ich habe es fest eingetragen, aber ich habe noch 2 andere wichtige Termine, wo ich mich eigentlich im Ausland befinde, auf einer Filmproduktion. Deswegen muss ich noch abwägen, wer macht was bei uns.
okay. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du wieder mit dabei bist in diesem Jahr. Ja, Daniel, erstmal vielen Dank für unsere gemeinsame Reise. Dann natürlich auch für dieses Podcast-Interview, dass du mal so ein bisschen auch gezeigt hast oder erzählt hast, wie läuft es in einer ganz anderen Branche ab, ne, wo es viel unkontinuierlicher ist, viel unbeständiger, ne? Und glaube ich, gerade auch die 4 Schritte dann nochmal zu sehen, ne, dass man auch darüber eine gewisse Systematisierung zumindest für den Rahmen schafft, ne, der dann die Ausgestaltung vor Ort natürlich erforderlich macht, fand ich auf jeden Fall eine spannende Sache. Danke, dass du da warst.
Bitte.
Danke für die gemeinsame Zeit und die Reise und dir natürlich weiterhin viel Erfolg.
Alles klar, vielen Dank. Ciao, Anna.
Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.